Deutschlandfunk, das war der Tag.
Am Mikrofon ist Sören Brinkmann. Ihnen einen guten Abend. Etliche Themen, die wir in dieser Tageszusammenfassung zu besprechen haben und über die wir berichten, leiten sich direkt oder indirekt ab aus einem Satz, den Bundeskanzler Olaf Scholz heute bei der Bundeswehrtagung in Berlin gesagt hat. Zitat: Wir müssen uns darauf einstellen, dass Putins Russland sich auf absehbare Zeit in Gegnerschaft zu uns, zur NATO und zur Europäischen Union definiert. Deshalb sollen die Abwehrbereitschaft gestärkt werden, deshalb sollen die Fähigkeiten zur Bündnis- und zur Landesverteidigung gestärkt werden, erklärtes Ziel auch heute bei der Bundeswehrtagung, auf die wir gleich schauen. Und dazu ein Gespräch mit dem früheren Bundeswehrgeneral und Merkel-Berater Erich Fahrt. Die angesprochene Gegnerschaft zeigt sich aber auch in der Verknappung der Energielieferungen aus Russland. Und in diesem Zusammenhang hat die Bundesregierung heute die deutschen Rosneft-Raffinerien unter staatliche Kontrolle gestellt. Auf der anderen Seite sucht Russland gerade nach neuen Verbündeten und neuen Absatzmärkten, etwa beim Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Auch das ein Thema gleich hier in der Sendung. Zunächst aber nach Deutschland, nach Berlin. Olaf Scholz auf der Bundeswehrtagung, dort hat er gesprochen. Ja, in besonderen Zeiten, auch für das deutsche Militär. Waffen und Ausrüstung, auch aus eigenen Beständen, müssen in die Ukraine geliefert werden. Zugleich gilt es, Unterstützung im NATO-Bündnis zu leisten. Etwa mit Aufklärungsflügen über der Ostsee oder indem das Kontingent in Litauen aufgestockt wird. Schutz und Verteidigung stehen für Scholz im Mittelpunkt.
Die Bundeswehr soll sich auf ihre Kernaufgabe zurückbesinnen. Das ist die zentrale Botschaft des Kanzlers.
Der Kernauftrag der Bundeswehr ist die Verteidigung der Freiheit in Europa. Oder etwas weniger lyrisch ausgedrückt, die Landes- und Bündnisverteidigung. Alles andere leitet sich aus diesem Auftrag ab. Alle anderen Aufgaben haben sich diesem Auftrag unterzuordnen.
Olaf Scholz fordert auf der Bundeswehrtagung eine europäische, einheitliche Zusammenarbeit in Rüstungsfragen. Er kritisiert die aus seiner Sicht unübersichtliche Zahl an Waffensystemen und fordert eine europäisch koordinierte Luftverteidigung. Zudem spricht er sich dafür aus, die strengen Regeln für die Ausfuhr von Waffen zu überprüfen, die gemeinsam in Europa hergestellt werden.
Wenn wir, die Mitgliedstaaten, es schaffen, unsere nationalen Vorbehalte und Regularien zu überprüfen, was die Nutzung und den Export gemeinsam hergestellter Systeme angeht. Manchen mag das vielleicht überraschen, aber die Bundesregierung ist dazu bereit.
Scholz lobt die Soldatinnen und Soldaten für ihren Einsatz. Eine gut ausgerüstete Bundeswehr sei für ihn eine Selbstverständlichkeit, sagt Scholz, um noch einmal auf seine Zeitenwende-Rede Ende Februar im Bundestag einzugehen. Damals hatte er das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro angekündigt und davon gesprochen, mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung zu investieren.
Das Sondervermögen ist Realität. Auch meine Aussage, dass wir den Verteidigungshaushalt auf 2% des Bruttoinlandsprodukt steigern werden, gilt. Und damit können Sie auch planen.
Von diesen Worten lässt sich Johann Wadephul aber nicht beeindrucken. Der Unionsfraktionsvize wirft im Gespräch mit unserem Hauptstadtstudio Scholz vor, sich nicht an die eigene 2%-Zusage zu halten.
Die mittelfristige Finanzplanung der Bundesregierung, für die er die Verantwortung trägt, stellt das nicht sicher. Weder für das laufende Haushaltsjahr noch für die folgenden Haushaltsjahre. Und ich frage mich, was das soll. Wenn man so eine Zusage macht, muss man sie einhalten und die Bundeswehr braucht das Geld sehr dringend.
Laut Wadephul werden statt 2 nur knapp 1,6% der Wirtschaftsleistung jeweils für dieses und nächstes Jahr für Verteidigung ausgegeben. Zudem kritisiert Wadephul, dass Scholz nicht viel gesagt hat zu weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine, außer dass die Unterstützung aus Sicht des Kanzlers sehr entschieden, aber auch immer besonnen sei. Wadephuls Union ist das seit langem nicht entschieden genug, genauso wie Teilen der Ampelregierung. Sie fordern, die Ukraine mit Leopard- und Marder-Kampfpanzern auszustatten, zum Beispiel aus Beständen der Rüstungsindustrie.
Die wirklich helfen würden, auch ukrainische Soldaten zu beschützen. Und dazu gibt es noch nicht einmal eine weitergehende Erklärung des Bundeskanzlers. Das, finde ich, ist einfach viel zu wenig für eine mit so viel Spannung erwartete Rede.
Bei einem Thema kündigt Olaf Scholz eine Entscheidung noch für dieses Jahr an, die in Mali stationierte Soldatinnen und Soldaten und ihre Angehörigen interessieren dürfte, nämlich die Zukunft der Mali-Mission.
Macht der Einsatz einen Sinn? Also, dass man irgendwo in der Kaserne ist und sich mit Eigensicherung beschäftigt, ist noch kein sinnvoller Einsatz.
Die Bundeswehr hatte ihre MINUSMA-UN-Mission vor kurzem erst wieder aufgenommen. Zuvor war sie für 4 Wochen ausgesetzt, weil die Regierung in Bamako mehrfach keine Überflugrechte erteilt hatte. Am Ende wird der Bundestag entscheiden, ob die Bundeswehr in Mali bleibt oder sich zurückzieht, wie es bereits die französische Armee getan hat.
Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Eine Entscheidung über den Auslandseinsatz in Mali steht noch aus. Wir haben es gerade gehört. Im Moment wird ohnehin vordringlich über eine andere Frage diskutiert, nämlich wie steht es um die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr? Darüber habe ich am Abend gesprochen mit Erich Fahrt, Brigadegeneral der Bundeswehr AD und über viele Jahre militärischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wie sieht er es? Ist es richtig, sich wieder stärker auf die Landesverteidigung zu besinnen?
Ja, das ist sicherlich richtig. Also nach dem völkerrechtswidrigen Überfall Russlands auf die Ukraine ist das natürlich deutlich geworden, dass Landes- und Bündnisverteidigung wieder das große Kernthema ist. Und der Bundeskanzler hat das auf der Bundeswehrtagung auch ganz deutlich ausgesprochen, dass hier der Hauptauftrag der Streitkräfte liegt. Das war in den letzten Jahren ja nicht so. Wir waren ja 20 Jahre lang in Afghanistan engagiert und ein deutscher Verteidigungsminister hat das mal gesagt, Deutschland wird in Afghanistan verteidigt. Ja, das ist leider oder Gott sei Dank, je nachdem wie man sieht, passé. Mhm. Die neue Situation ist tatsächlich so, dass Landes- und Bündnisverteidigung jetzt wieder der Hauptauftrag, der eindeutige Hauptauftrag der Bundeswehr ist.
Das wird dann öfter mal in die Formel gegossen, dass es heute um die Ukraine geht, statt um den Hindukusch.
Ja, die Ukraine natürlich hat das natürlich getriggert, nicht? Denn das Problem könnte ja darin bestehen, dass Putin Appetit auf mehr bekommt, nicht? Und über die Ukraine hinaus auch Ambitionen zeigt mit Blick auf das Baltikum, nicht? Und das ist natürlich eine Gefahr, die man eben auch sehen muss, nicht? Und durch den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland ist das Bündnis natürlich sehr gestärkt worden und wir sind ja alle dabei, auch die Verteidigungsausgaben zu erhöhen und die Streitkräfte wieder State of the Art zu machen. Und da ist natürlich bei der Bundeswehr viel zu tun. Der Kanzler hat auch deutlich gesagt, die Fähigkeitslücken bei der Bundeswehr sind sehr groß in seiner Rede, nicht? Und das wird Jahre dauern, das auszubügeln.
Eine andere Passage aus dieser Rede haben Sie eben schon angesprochen, wo es um den Kernauftrag der Bundeswehr geht. Da sagt Olaf Scholz wörtlich, der Kernauftrag der Bundeswehr ist die Verteidigung der Freiheit in Europa, die Landes- und Bündnisverteidigung. Alle anderen Aufgaben haben sich diesem Auftrag unterzuordnen. Und an die Zuhörerschaft gerichtet, sagt er, Zitat, diese Vorgabe solle das Denken und Handeln als militärische Vorgesetzte bestimmen. Wenn Sie sich das aus Ihrer eigenen aktiven Zeit vorstellen. Was bedeutet das, dass das zum Zentrum und im Kern auch der Vorgesetzten und des militärischen Denkens und Handelns steht?
Naja, es ist ein Stück weit, ja, Herr Brinkmann, wieder so wie im Kalten Krieg, nicht? Wir haben eine neue Vorneverteidigung, das zeichnet sich ja ab, nur viel weiter ostwärts. Im Kalten Krieg lief ja die Vorneverteidigung mitten durch Deutschland, nicht? Mitten durch Europa. Und wir haben jetzt eine neue vorne Verteidigungslinie, wenn man so will, vom Nordkap, von Finnland bis zum Schwarzen Meer. Also eine ganz andere Dimension. Wir sind auch nicht mehr Frontstaat wie im Kalten Krieg, sondern das sind ja Länder wie Polen oder die baltischen Staaten und auch Finnland. Und wir werden natürlich unsere Verteidigung neu organisieren müssen. Wir werden auch früher oder später in diesen Ländern dauerhaft stationieren müssen. Das zeichnet sich eigentlich deutlich ab.
Genau, nicht mehr Frontstaat zu sein, heißt ja eben in einem Fall zum Beispiel, dass die Bundeswehr in Litauen aktiv ist, dass die in anderen Regionen auch stationiert ist. Heißt das auch, Waffen an die Ukraine zu liefern, also an die jetzt ganz akute Front?
Ja, natürlich. Wir sagen ganz deutlich, dass wir alles dran setzen, die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen die Russen zu unterstützen, auch mit Waffenlieferungen. Wir unterstützen sie politisch, wirtschaftlich, militärisch in jederlei Hinsicht. Aber es ist auch ganz klar Policy der NATO, wir wollen nicht zur Kriegspartei werden. Das will man nicht. Also man will unterhalb der Schwelle einer unmittelbaren Kriegsbeteiligung bleiben. Und man muss sehen, ob man diese Linie auch durchhält. Das ist natürlich sehr wichtig, weil man sonst sehr schnell in einen dritten Weltkrieg rutscht. Das ist so die Gefahr, die ich persönlich sehe, wo man sehr aufpassen muss und wo ich... Meine Meinung ist eben, wir müssen die Abwehrfähigkeit des Bündnisses hochfahren, in jedem Fall, um zu verhindern, dass Putin Appetit auf mehr kriegt. Aber wir dürfen uns auf keinen Fall in einen dritten Weltkrieg hineinziehen lassen mit der Nuklearmacht Russland, mit der einer der größten Militärmächte der Welt. Also da würden wir einen groben Fehler machen. Und das, diese Balance letztlich zu halten, das wird Aufgabe letztlich auch der westlichen Politik sein in den nächsten Monaten.
Diese Sorge haben Sie ja schon häufiger geäußert. Die lässt sich auch ableiten vom Handeln des Bundeskanzlers, von Olaf Scholz. Wenn Sie jetzt aber auch gerade die aktuellen Erfolge in der Ostukraine sehen, die viele Experten, auch Sie, der Ukraine so nicht zugetraut hatten, wie überrascht sind Sie da?
Naja, man muss trotzdem sehen, es sind Erfolge, militärische Erfolge, das ist richtig, also gerade in der Region Kherson und auch in Charkiw. Aber es sind eben auch begrenzte regionale Erfolge. Es sind keine Großoffensiven, die der ukrainische Präsident Selenskyj ja letztlich gefordert hat jetzt im Sommer, nicht? Und ich gehöre nicht zu denen, die sagen, hier ist ein Wendepunkt erreicht, nicht? Die Russen haben immer noch die militärische Eskalationsdominanz im Operationsgebiet, nicht? Und man kann sie nicht so einfach, wie man sich das manchmal vorstellt, wieder aus dem Donbass und der Krim zurückdrängen. Das geht nicht. Und was wir machen müssen, das ist auch Linie letztlich des Bundeskanzlers, dass wir die Ukrainer befähigen, ihren Abwehrkampf militärisch vernünftig zu führen, damit sie nicht verlieren, damit sie auf Deutsch gesagt nicht untergebuttert werden von den Russen. Aber ich sage mal, Kriegsziele wie Rückeroberung der Krim oder Donbass, was manche so sehr leichtfertig im Munde führen, das ist sehr, sehr weit weg von der jetzigen Realität.
Kommen wir nochmal zurück auf die deutsche und auf die europäische Perspektive. Hier im Deutschlandfunk hat General AD Egon Rams gerade gesagt, dass er unterscheiden würde zwischen der Bündnisverteidigung und der Landesverteidigung. Bei der Bündnisverteidigung könne Deutschland seine Rolle spielen, bei der Landesverteidigung sei Deutschland nicht dazu in der Lage. Sehen Sie das auch so?
Naja, das ist schon richtig. Die Bundeswehr ist nicht in der Lage derzeit, unser Land zu verteidigen. Also in einer vergleichbaren Situation wie die Ukraine sähe es hier sehr schlecht aus, nicht? Vor allen Dingen auch diese fehlende Wehrbereitschaft in Deutschland. Ich meine, wir haben ja nach Umfragen weniger als 20% der Deutschen wären überhaupt in der Bereit, mit der Waffe in der Hand für ihr Land zu kämpfen. Mal abgesehen von den fehlenden Fähigkeiten der Bundeswehr. Das ist schon eine Großbaustelle, an die wir wirklich auch ran müssen. Wir bejubeln die Ukrainer in ihrem Abwehrkampf gegen die Russen. Wir geben ihnen auch die Waffen dafür, aber selber für unser eigenes Land. Das ist alles so ein bisschen unterentwickelt. Das ist auch, betrifft eher den Mindset der Deutschen, der sich auch ändern muss mit der Zeitenwende, die der Kanzler Scholz eben auch angesprochen hat. Aber in der Bündnisverteidigung sieht die Lage wirklich anders aus. Also NATO, Europa ist stark und die NATO ist ja auch, man kann ja fast sagen, dank der russischen Aggression stärker denn je, nicht? Und wir haben unsere Verteidigungsausgaben hochgefahren und wir werden jetzt unsere Streitkräfte auch massiv wieder, sag ich mal, in einen Zustand versetzen, diese Befähigung dann auch ein entsprechend hohes Abschreckungspotenzial darstellen zu können. Das sind ja alles Dinge, die Putin letztlich losgelöst hat durch seine Aktion. Also eigentlich hat er sich damit selbst keinen Gefallen getan.
Und im größeren Rahmen, im Europäischen Verbund, im NATO-Verbund auch, aber vor allem eben im Verbund der Europäischen Union, da gibt es ja Rüstungszusammenarbeit, wenn man an die Panzerentwicklung denkt oder auch FCAS, Kampfflugzeug, ja. Luftkampfsysteme. Wird die jetzt dann verstärkt und wird dadurch dann die europäische Bündnisfähigkeit zumindest und Abwehrbereitschaft dadurch erhöht?
Ja, das ist, Herr Brinkmann, sehr, sehr wichtig, nicht? Dass vor allen Dingen Europa wieder tatsächlich zu einem sicherheits- und verteidigungspolitischen Akteur wird, dass wir die europäische Rüstungszusammenarbeit auch stärken und auch verändern, nicht? Wir brauchen.
Passiert das jetzt?
Vor allem. Ja, man hat das erkannt, also zumindest der Kanzler hat das erkannt, er hat das auch angesprochen, dass wir vor allen Dingen mit Blick auf die Exportkontrolle von Waffen eine europäische Harmonisierung dringend brauchen und auch für die Rüstungsindustrie eine planbare Exportkontrolle haben. Das haben wir alles nicht. Und das ist genau ein großes Problem für die europäische Rüstungszusammenarbeit. Das ist natürlich jetzt auch durch den Ukraine-Krieg ganz anders. Wir haben ja früher immer ganz strikt gesagt, also in Konfliktgebiete, in Kriegsgebiete erst recht liefern wir keine Waffen. Das machen wir ja jetzt.
Der frühere Brigadegeneral der Bundeswehr, Erich Fahrt. Das Gespräch haben wir vor etwa 2 Stunden aufgezeichnet. Und während in Deutschland über die eigenen Verteidigungsfähigkeiten und über mögliche weitere Waffenlieferungen an die Ukraine diskutiert wird, haben sich die bisher gelieferten Waffen schon als effizient erwiesen, etwa bei der Rückeroberung in der Region Charkiw im Osten der Ukraine. Doch nach der Befreiung erreichen uns von dort nun erschütternde Bilder. In einem Waldstück bei Isjum wurden hunderte Gräber gefunden. Stefan Lag berichtet.
Das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen hat angekündigt, Beobachter in die zurückeroberte Stadt Isjum in der Ostukraine zu entsenden. Sprecherin Liz Thrussell sagte, sie sollen herausfinden, was dort passiert sein könnte. In einem Waldstück in der Nähe von Isjum waren viele Einzel-, aber auch teilweise Massengräber entdeckt worden. Nach ukrainischen Angaben soll es sich bei den über 440 entdeckten Leichen vorwiegend um Zivilisten handeln. Augenzeugen berichten nun von einem weiteren Fund. Man habe rund 200 Holzkreuze in der Nähe eines Friedhofs entdeckt. Es sei bereits mit der Exhumierung der Toten begonnen worden. Die Ukraine wirft der russischen Armee vor, für die Tötung der Bewohner verantwortlich zu sein und erhebt weitere schwere Vorwürfe. Igor Klimenko, Leiter der Nationalen Polizei der Ukraine, beschuldigt russische Soldaten, in großem Stil Kriegsverbrechen begangen zu haben. Wir sehen eine große Anzahl von Verbrechen, die vor allem gegenüber der Zivilbevölkerung begangen wurden. Bis heute haben wir mindestens 10 Folterkammern in verschiedenen Siedlungen gefunden. 2 befinden sich in der Stadt Balaklia, der erste auf dem Gelände der örtlichen Polizeistation. Es war im Souterrain eine Einzelzelle. In den Zellen befanden sich etwa 40 Personen. Seit der vergangenen Woche habe man über 200 Strafverfahren wegen Kriegsverbrechen gegen russische Soldaten eingeleitet, so Klimenko. Präsidentenberater Michailo Podolyak twitterte ein Foto eines Waldstückes mit unzähligen Holzkreuzen und schrieb dazu, monatelang hätten in den besetzten Gebieten Terror, Gewalt, Folter und Massenmorde geherrscht. Sarkastisch stellte Podolyak die Frage, ob noch jemand den Konflikt einfrieren wolle, anstatt Panzer zu schicken. Man dürfe die Menschen mit dem Bösen nicht allein lassen. Dazu habe man kein Recht, so Podolyak. Derweil geht der Beschuss von Kryvyi Rih, der Heimatstadt von Präsident Volodymyr Selenskyj, weiter. Nach ukrainischen Angaben richteten sich die russischen Raketenangriffe gegen die kritische Infrastruktur, unter anderem einen Staudamm. Rettungskräfte versuchten, eine erneute Überflutung zu verhindern. Die ukrainische Armee hingegen greift massiv die südliche Region Cherson an. Laut Sprecherin Natalia Humenyuk haben die ukrainischen Truppen des Einsatzkommandos Süd in den vergangenen 24 Stunden 330 Angriffe gegen feindliche russische Verbände durchgeführt. Fast die gesamte Region Cherson steht unter unserer Feuerkontrolle. Es gibt bestimmte Bezirke, in denen wir unsere Fähigkeiten nicht übertreiben, aber wir schätzen sie angemessen ein. Das heißt, wir kontrollieren, wie der Feind reagiert, was er in diesem Gebiet vorhat, was er einsetzen kann und wo und wie er manövriert. Auch wenn sich diese Angaben derzeit nicht unabhängig überprüfen lassen, werden ukrainische Angriffe auf Cherson von der dort eingesetzten pro-russischen Verwaltung bestätigt. Bei einem ukrainischen Raketenangriff auf ein Regierungsgebäude in Cherson soll ein Mensch getötet und mehrere verletzt worden sein. Es hieß, der Angriff habe sich ereignet, als dort gerade örtliche Chefs der von Russland eingesetzten Stadt- und Bezirksverwaltung zusammengekommen waren.
In der Ukraine kämpft die russische Armee. Gegenüber dem Westen nutzt Russland seine Energielieferungen als Waffe. Und die Europäische Union ihrerseits will zukünftig kein russisches Erdöl mehr importieren. Das hat weitreichende Folgen, vor allem für die Raffinerie Schwedt im äußersten Osten Deutschlands, die mit russischem Öl versorgt wird und die dem russischen Rosneft-Konzern gehört. Doch die Bundesregierung hat die deutschen Rosneft-Töchter jetzt unter Treuhandverwaltung der Bundesnetzagentur gestellt. Volker Fintammer.
Das ist eine weitreichende energiepolitische Entscheidung zum Schutz unseres Landes, sagt Bundeskanzler Olaf Scholz auf der eigens einberufenen Pressekonferenz.
Russland, wir wissen es längst, ist kein verlässlicher Energielieferant mehr. Das haben uns die vergangenen Wochen gezeigt. Die Lieferung von Gas über die Pipeline Nord Stream 1 ist eingestellt worden mit fadenscheinigen Gründen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir jetzt alles dafür tun, dass die Energieversorgung Deutschlands funktioniert. Das gilt auch für die Verarbeitung von Erdöl.
Die deutschen Rosneft-Töchter zählen mit einem Anteil von 12% an der Erdölverarbeitung in Deutschland zur kritischen Infrastruktur, wobei derzeit noch gut die Hälfte des Öls aus Russland kommt und die konkrete Gefahr gesehen wird, dass ohne diesen Eingriff eine Beeinträchtigung der Versorgungssicherheit eintreten könnte. Das gilt insbesondere für die Raffinerie in Schwedt, wo die deutschen Rosneft-Töchter Mehrheitsgesellschafter sind.
Diese Entscheidung haben wir uns nicht leicht gemacht, aber sie war unumgänglich. Wichtig ist, der Standort Schwedt wird mit dieser Entscheidung gesichert. Das möchte ich ganz besonders den Arbeitnehmern und Arbeitnehmern der Raffinerie und ihren Familien sagen und natürlich auch der Stadt und Region.
Von der Raffinerie in Schwedt hängt die Treibstoffversorgung von den drei Bundesländern Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern sowie Berlin sowie auch des Berliner Flughafens maßgeblich ab. Ein Ausfall könnte derzeit auch nicht von der zweiten ostdeutschen Raffinerie in Leuna kompensiert werden. Mit der Treuhandlösung sollen mögliche Einschränkungen ausgeschlossen werden, betonte Wirtschaftsminister Robert Habeck.
Die Treuhänderin ist die Bundesnetzagentur, die auch schon bei der Treuhandübernahme von Gazprom Germania sich in dieser für sie auch ungeübten Situation mehr als bewährt hat. Ein Geschäftsführer ist einbestellt worden, Herr Christoph Morgen, der bisherige Geschäftsführer, ist abbestellt worden.
Die Rosneft-Töchter halten neben den Mehrheitsanteilen in Schwedt auch Beteiligungen an der Bayern Oil Raffinerie in Vorberg und der Miro Raffinerie in Karlsruhe sowie an mehreren Ölpipelines in Deutschland, die seit heute alle der treuhänderischen Verwaltung durch die Bundesnetzagentur unterliegen. Derzeit seien die Erdöllager in Schwedt und den anderen Standorten noch gut gefüllt, aber um die Versorgungssicherheit langfristig zu gewährleisten, fördert der Bund den Ausbau der Hafeninfrastruktur in Rostock sowie die Ertüchtigung einer vorhandenen Pipeline zwischen Rostock und Schwedt, damit innerhalb von 6 Monaten die Grundversorgung der Raffinerie in Schwedt für den Weiterbetrieb mit nicht russischem Öl gewährleistet werden kann. Daneben sollen weitere Lieferungen über den polnischen Hafen in Danzig über eine bestehende Pipeline erfolgen, an der Rosneft aber auch beteiligt ist. Allein über Schienen und Wasserwege könnte der Grundbedarf an Rohöl für die Raffinerie in Schwedt jedoch nicht kompensiert werden.
Was wir leider nicht versprechen können, ist, dass auch in der Zukunft alles glatt und fröhlich läuft. Wir werden weiterhin mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, auch das gehört zur Wahrheit dazu. Aber ich bin allen Beteiligten sehr, sehr dankbar, dass wir so weit gekommen sind und heute auch dieses positive Signal in schwierigen Zeiten für Schwedt und die Uckermark setzen können.
Sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Denn es bleibt vorerst ein Risiko für den Weiterbetrieb, sollte der Rosneft-Konzern in Russland als Reaktion auf die Treuhandverwaltung die Versorgung der Raffinerie in Schwedt drosseln oder gar ganz einstellen. Vor diesem Hintergrund begrüßte CDU-Fraktionsvize Jens Spahn die Entscheidung zur Treuhandverwaltung. Die Bundesregierung müsse aber auch sicherstellen, dass die Raffinerie in Schwedt notfalls auch ab sofort ohne Öl aus Russland weiterlaufen könne, damit die Versorgung für Ostdeutschland gesichert bleibe.
Der Beitrag von Volker Findhammer. Und am Abend hieß es aus Moskau, man werde vor Gericht gegen die Aktion Berlins vorgehen. Der staatliche russische Ölkonzern Rosneft hat der Bundesregierung eine Zwangsenteignung seiner deutschen Töchterfirmen vorgeworfen. Das also die Sichtweise Russlands auf diese energiepolitische Entscheidung der Bundesregierung. Nicht das einzige Mal, dass heute lautstark die russische Sichtweise zu hören war. Man könnte sagen, das war sie wiederholt. Auch die russische Propaganda. Wladimir Putin hat den Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Usbekistan genutzt für ein paar Einlassungen zum Krieg in der Ukraine, der natürlich nicht Krieg genannt werden darf. Er habe es nicht eilig, Zitat, die spezielle Militäroperation in der Ukraine zu beenden. Man übernehme allmählich die Kontrolle über das ukrainische Gebiet. Zum Abschluss des Gipfels berichtet Marta Wilczynski.
Zusammenhalt in turbulenten Zeiten, das war die Hauptbotschaft des 22. Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. In der großen Abschlussrunde, bei der jeder der 14 angereisten Staats- und Regierungschefs zu Wort kam, war der Schutz der jeweiligen geopolitischen Interessen eines der Hauptthemen. Chinas Staatschef Xi Jinping rief die Gemeinschaft der SOZ zu gegenseitiger Solidarität und Zurückhaltung auf. Es ist wichtig, Versuche externer Kräfte zu verhindern, eine Farbrevolution zu provozieren und gemeinsam der Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder zu widerstehen. Wie das in der Praxis aussehen kann, haben Xi Jinping und Wladimir Putin bereits gestern öffentlich demonstriert. Der russische Präsident verurteilte jegliche Einmischungen in der Taiwan-Region und bedankte sich zugleich für Chinas, Zitat, ausgewogene Position in der Ukraine-Krise. Bei der heutigen Plenarsitzung verurteilte Putin nicht nur einmal mehr die gegen Russland verhängten Sanktionen. Er unterstrich auch, dass diese verhindern würden, dass sich Russland aktiv an der Lösung weltweiter Probleme beteiligen könnte und rief unter anderem die UN dazu auf, mit der Europäischen Union in den Dialog zu treten. Ich habe vorgestern Herrn Guterres mitgeteilt, dass sich in den Seehäfen der Europäischen Union 300.000 Tonnen russischer Düngemittel angesammelt haben. Wir sind bereit, sie kostenlos in Entwicklungsländer zu schicken. Darüber hinaus möchte ich darauf hinweisen, dass Russland die Getreideexporte auf die Weltmärkte erhöht hat. Doch nicht nur die russischen Getreideexporte waren Thema auf dem Gipfel. Der türkische Präsident Erdogan hatte einmal mehr seinen Willen bekundet, mit Blick auf die Ausfuhr ukrainischen Getreides zu vermitteln. Denn das bereits bestehende Abkommen läuft nur noch bis Ende Oktober. Wir führen eine sehr produktive Zusammenarbeit mit interessierten Parteien und der UNO, um den Export von ukrainischem Getreide durch das Schwarze Meer sicherzustellen. Wir bemühen uns darauf zu achten, dass das ukrainische Getreide unsere Brüder und Schwestern erreicht, vor allem in Afrika und besonders diejenigen, die es dringend brauchen. Zuvor hatte Moskau kritisiert, dass das ukrainische Getreide nicht bei den am stärksten vom Hunger betroffenen Ländern ankommen würde. Erdogan hatte dem zugestimmt, die EU widersprochen. Das vorab angekündigte bilaterale Gespräch des russischen und türkischen Präsidenten fand erst nach Abschluss des Gipfels statt. Putin bedankte sich für die Vermittlung beim Getreideabkommen und lobte die Türkei seinerseits als einen seiner zuverlässigsten Handelspartner.
Marta Wilczynski zum Abschluss des Gipfels der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Sie hören den Deutschlandfunk, das war der Tag. 23.36 Uhr ist es. Und wir machen weiter mit Themen, die heute den Tag auch noch bestimmt haben, in Kürze. Und da geht es zunächst auch noch um die Folgen des Ukraine-Krieges. Der Chef des UN-Welternährungsprogramms sieht durch die blockierten Getreidelieferungen einen Hunger-Tsunami möglicherweise auf die Welt zukommen. Weltweit seien bis zu 345 Millionen Menschen von Nahrungsmittelknappheit betroffen. Antje Passenheim.
Was einmal eine Hungerwelle war, sei jetzt ein Hunger-Tsunami, warnte der Chef des Welternährungsprogramms David Beasley. Weltweit seien bis zu 345 Millionen Menschen von Nahrungsmittelknappheit betroffen. Ein Großteil davon durch die russische Invasion in der Ukraine und die dadurch blockierten Getreidelieferungen und den Anstieg der Preise. Die Zahl der Menschen, die unter Nahrungsmittelunsicherheit leiden, sei 2,5-mal so hoch wie vor Beginn der Corona-Pandemie 2020. Und schon da hätten Unterernährung und Hunger biblische Ausmaße angenommen, sagte Beasley. Etwa 50 Millionen Menschen in 45 Ländern litten unter akuter Unterernährung, und zwar trotz des Abkommens, das die Ausfuhr ukrainischen Getreides seit Juli wieder teilweise ermöglicht. Beasley warnte vor dem Sicherheitsrat. Falls nichts unternommen werde, könne sich die Preiskrise bei Nahrungsmitteln im kommenden Jahr zu einer Verfügbarkeitskrise auswachsen. Die Krise betrifft insbesondere afrikanische Länder, vom Südsudan über das Horn von Afrika bis zum Jemen. Ohne ein Ende der Gewalt und erhebliche Hilfsprogramme würden dort viele Menschen sterben.
Die EU-Kommission hat heute eine Gesetzesinitiative zur Presse- und Medienfreiheit vorgestellt. Astrid Korall.
Journalisten werden in einigen Ländern überwacht und eingeschüchtert. Regierungen nehmen Einfluss auf ihre Arbeit. Die Besitzverhältnisse mancher Medienhäuser sind undurchsichtig. Die EU-Kommission ist deshalb der Meinung, dass es höchste Zeit ist zu handeln und will mit ihrem heute vorgelegten Gesetzentwurf dafür sorgen, die Medienfreiheit und Vielfalt in der EU zu sichern. So soll zum Beispiel das Ausspähen von Journalisten verhindert werden, es soll transparenter gemacht werden, wem Medienhäuser gehören und wenn der Staat Werbung schaltet. Zentraler Bestandteil des Vorschlags der Kommission ist ein neuer unabhängiger europäischer Medienrat mit Vertretern der Mitgliedstaaten. Dieser soll unter anderem die Einhaltung der Standards überwachen. EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton betonte, man wolle nicht die Kontrolle über große Medienkonzerne übernehmen, sondern Vielfalt gewährleisten und private oder öffentliche Medien vor Einmischung bewahren. Verlegerverbände hatten im Vorfeld die Pläne bereits deutlich kritisiert. Der Deutsche Journalistenverband sieht dagegen richtige Ansätze, um das Grundrecht der Pressefreiheit europaweit zu stärken. Dem Vorschlag der EU-Kommission müssen noch die Mitgliedstaaten und das Europaparlament zustimmen.
Für die deutschen Basketballer ist der große Traum vom Gewinn der Goldmedaille bei der Heim-EM geplatzt. Im Halbfinale hat die Mannschaft verloren gegen Weltmeister Spanien. Armin Lehmann.
Es war ein großer Kampf der deutschen Basketballer, aber am Ende hat es nicht gereicht. Standing Ovations der 14.000 Zuschauer in der Arena am Berliner Ostbahnhof. Aber Spanien zieht ein ins Finale dieser Europameisterschaft mit 96 zu 91 schlagen die Iberer. Ein toll kämpfendes deutsches Team, das zur Pause noch mit 51 zu 46 in Führung lag, das auch noch nachher die ein oder andere Führung behaupten konnte. Aber als es dann in die Schlussphase ging, waren die Spanier zu sicher, zu abgezockt und haben am Ende dann das deutsche Team bezwingen können. Deutschland spielt am Sonntag um die Bronzemedaille und Spanien steht im Finale.
Armin Lehmann war das und wir werfen noch den Blick an die Börse zusammen mit Stefan Wolf.
Die Konjunkturaussichten trüben sich weiter ein. Das bekam an der Börse heute vor allem die Chemie- und Pharmabranche zu spüren. Die Unternehmen gelten als energieintensiv, benötigen Gas als Grundstoff, zum Beispiel zur Herstellung von Dünger. Das sind angesichts der aktuellen Lage keine guten Voraussetzungen für geschäftlichen Erfolg. Aktien von Merck, dem Chemikalienhändler Brenntag, aber auch dem Laborausrüster Sartorius führten an diesem Freitag die Liste der Verlierer an und büßten bis zu 7% ein. Mittendrin die Deutsche Post mit einem Kursabschlag um 6%. Konkurrent FedEx in den USA hat seine Jahresziele kassiert und rechnet mit geschäftlicher Flaute. Während in Corona-Zeiten mehr versendet wurde, lassen diese Aktivitäten in Zeichen wirtschaftlicher Schwäche nach. Auch Autoaktien standen heute auf dem Verkaufszettel. Dabei sandte der europäische Automarkt Erholungssignale. Um 4% ist die Zahl der Neuzulassungen im August gestiegen. Es ist der erste Anstieg überhaupt seit mehr als einem Jahr. Aber damit ist der Markt noch weit davon entfernt, sich erholt zu haben. Die Verkaufszahlen in Europa liegen um ein Drittel unter denen vor Corona. Am Ende einer verlustreichen Woche hatte der deutsche Aktienindex 215 Punkte oder 1,7% auf 12.741 Punkte verloren. Im anschließenden späten Parketthandel tat sich nicht mehr viel.
Stefan Wolf war das und soweit unsere Kurzberichte. Seit dem Frühjahr waren viele Corona-Regeln abgeschafft, doch mit der kalten Jahreszeit steht nach Einschätzung der meisten Experten eine neue Infektionswelle an. Und egal wie groß die Welle wird, die Vorbereitung läuft. Für Herbst und Winter sind wieder bestimmte Schutzmaßnahmen, etwa Masken oder Testpflichten, möglich bzw. möglich gemacht worden, heute im Bundesrat.
Trotz mancher Kritik im Detail. Das geänderte Infektionsschutzgesetz kann, wenn der Bundespräsident unterschrieben hat, in Kraft treten und damit neue Regeln. Die große Mehrheit der Länder stimmte im Bundesrat zu. Wie bisher gilt bundesweit die Maskenpflicht in Fernbussen und Bahnen, dagegen nicht im Flugzeug. Die Maskenpflicht in Alten- und Pflegeheimen wird verschärft. In Arztpraxen gilt sie für Patienten zum Teil schon jetzt nach Landesregeln, in Zukunft bundesweit. Die Länder können Masken für die Gastronomie, für Freizeit und Nahverkehr vorschreiben. Betriebe sollen nicht mehr geschlossen werden und nach Möglichkeit auch keine Schulen. Die Entscheidung des Bundesrats fällt quasi in letzter Minute. Ohne seine Zustimmung wären die bisherigen Regeln einfach ausgelaufen. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow kritisierte das Verfahren, in dem die Ampelkoalition viele Wochen lang debattiert hatte. Und er übte inhaltliche Kritik. Über die allgemeinen Regeln hinaus können Bundesländer auch schärfere Regeln erlassen, wenn die Lage das erfordert. Maskenpflichten in Innenräumen zum Beispiel oder Höchstgrenzen für Teilnehmer. Ramelow hätte sich auch hier bundesweite Regeln gewünscht.
Als ob das Virus sich an Landesgrenzen oder Mehrheiten im Landesparlament orientiert.
Er kritisierte außerdem, dass im Gesetz Schwellenwerte fehlen. Das gibt den Parlamenten Spielräume. Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holecek moniert das in der Augsburger Allgemeinen. Während er aber nur unterschiedliche Regeln fürchtet, geht es Ramelow um die Entscheidungsfindung selbst. Ein Problem für seine Minderheitsregierung.
Zum Beispiel die FDP, die an diesem Bundesgesetz mitgearbeitet hat, verkündet in Thüringen, dass sie die Regelungen, dass es im Landesparlament abgestimmt werden soll, sehr begrüßen würde. Das wäre die neue Freiheit. Um auf Fragen der Journalisten, wie sie abstimmen werden, mitzuteilen, dass sie keinesfalls zustimmen werden.
Auf solche parteipolitischen Landesfragen ging der Bundesgesundheitsminister nicht ein. Karl Lauterbach verteidigte aber die fehlenden Schwellenwerte. Es gehe um eine Gesamtschau.
Die Inzidenz macht doch nur Sinn, wenn ich genau weiß, welche Variante ist das. Oder wenn ich beispielsweise darauf schaue, meinetwegen Belegung auf den Intensivstationen. Da muss ich doch wissen, sind das jetzt Leute, die für Covid, mit Covid oder für ganz andere Krankheiten liegen.
Kritik in einem ganz anderen Punkt kam aus Schleswig-Holstein von Bildungsministerin Karin Prien.
Das Gesetz verspricht zwar, die Schulen offen zu halten, Aber meine Damen und Herren, es geht doch nicht darum, die Schulgebäude offen zu halten. Es geht darum, dass möglichst viele Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, in die Schule zu gehen.
Ursprünglich war geplant, dass Kinder mit Symptomen eine negative Bescheinigung des Arztes oder einer Teststation brauchen. Dann sollte ein Selbsttest genügen. Nötig wäre der größere Aufwand aber weiterhin für die Rückkehr nach einer Infektion gewesen. Nach breiter Kritik sicherte die Bundesregierung zu, dass das geändert werden soll. Das Gesundheitsministerium wird dafür eine weitere Gesetzesänderung auf den Weg bringen. Auch der Bundesregierung sei es darum gegangen, dass möglichst viele Kinder in die Schule gehen könnten, verteidigte Lauterbach das Gesetz. Er kündigte an, dass ab Mitte kommender Woche der Impfstoff ausgeliefert werden soll, der an die BA5-Variante angepasst ist.
Die Informationen von Gudula Geuter. Viele tausend Menschen haben der Queen inzwischen persönlich die Ehre erwiesen. Der Sarg ist weiterhin aufgebahrt in der Westminster Hall in London. Am Abend kam auch der neue König Charles III., um die Trauerwache zu halten, zusammen mit seinen Geschwistern. Am Ende eines wieder mal langen Tages für Charles.
Am Vormittag waren König Charles III. Und Königsgemahlin Camilla in Wales angekommen. Als ihre Limousine durch die Straßen von Cardiff fuhr, jubelten ihnen zahlreiche Menschen bei Sonnenschein zu. In der Kathedrale wurde ein Trauergottesdienst abgehalten. Die Reise nach Wales ist der letzte Teil einer Tour durch alle Landesteile, die der neue König nach dem Tod seiner Mutter angetreten hat. Im walisischen Regionalparlament nahm Charles III. Die Beileidsbekundung der Abgeordneten entgegen.
We welcome your majesties to our Senate today and we offer our sincerest condolences on the sad death of your mother, the Queen.
Der König bedankte sich im Parlament auf Walisisch.
Gun a bydd Senedd of Phobl.
Über 700.000 Menschen in Wales sprechen Walisisch. In dem Landesteil leben über 3 Millionen Menschen. Die Sprache ist ein wichtiger Bestandteil der Identität und der Kultur. Seit 1993 sind Walisisch und Englisch formal gleichgestellt. Bislang hat König Charles III. Den Titel Prince of Wales getragen, den er nun an seinen Sohn William weitergegeben hat. Der Monarch traf auch den walisischen Ministerpräsidenten Mark Drakeford, der am Morgen in der BBC seine Erwartungen an den König formulierte.
We know both the new king and the new prince.
Der König und der neue Prince of Wales haben sich im Bereich des Umweltschutzes engagiert. Die Zukunft von Wales liegt in dem Beitrag, den wir beim Ausbau erneuerbarer Energien beisteuern können.
We can make to the renewable energy revolution that the globe needs.
Der Beitrag von unserem Großbritannien-Korrespondenten Christoph Brössel. Nach der Dürre die Flut. In Mittelitalien sind bei schweren Unwettern mindestens 10 Menschen ums Leben gekommen. Elisabeth Pongratz berichtet.
Eine braune Schlammlawine wälzt sich mit ungeheurer Geschwindigkeit durch den Ort Cantiano. Videos zeigen, wie sie Geländer mit sich reißt. Auf anderen Aufnahmen waten Menschen mühsam durch Wassermassen, die ihnen bis zur Hüfte stehen. Die Region um Cantiano in der Provinz Pesaro Urbino ist von den heftigen Regenfällen besonders stark getroffen worden, so der Leiter des Zivilschutzes Fabrizio Curcio. Es hat in wenigen Stunden ein Drittel von dem geregnet, was normalerweise in einem ganzen Jahr fällt. Im Durchschnitt hat es in diesen Gebieten etwa doppelt so viel geregnet wie im ganzen Sommer. Auch die Gemeinden Ostra und Barbara hat es schlimm erwischt. Sie liegen wie Cantiano im Hinterland des Küstenortes Senigallia. Viele Einwohner wurden von den verheerenden Regenfällen überrascht und konnten sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen. In Barbara starben eine Frau und ihre 17-jährige Tochter, außerdem ein 8-jähriger Junge. In Senigallia, einem beliebten Strandort an der Küste der Marken, trat der Fluss Misa über und verwüstete die historische Innenstadt. Für die Region Marken hat die italienische Regierung inzwischen den Notstand ausgerufen. Damit sollen erst einmal 5 Millionen Euro verfügbar werden. In Italien war der Frühling und Sommer extrem trocken. Die Dürre weitete sich gefährlich aus. Die heftigen Regenfälle nun verstärken die verheerenden Auswirkungen, meint Massimiliano Pasqui vom Nationalen Institut CNR. Wir haben gesehen, dass innerhalb von wenigen Stunden die Situation des Wasserdefizits zu einer Überschwemmung übergegangen ist. Die Sommerperiode und insbesondere jetzt, wo der kritischste Moment für diese Art von Ereignis ist, hat sich leider noch schlimmer ausgewirkt. weil der Boden am Ende des Sommers wegen der Dürre so trocken war. Das hat das Wasser schneller gemacht und der Boden hat eine geringere Menge an Wasser aufgenommen. Dadurch wurden die Auswirkungen noch größer für die Gesellschaft und die Menschen. In großen Teilen der Region fiel der Strom aus, die Schulen bleiben geschlossen.
Aus Italien, Elisabeth Pongratz. Und dann geht es bei uns noch um einen Mann, der das Fernsehen in Deutschland über Jahrzehnte mitgeprägt hat und vor allem seinen Heimatsender, den WDR. Jetzt ist Fritz Pleitgen im Alter von 84 Jahren in Köln gestorben. Brigitte Betz erinnert an ihn.
Ich habe also einfach Glück gehabt, ich habe mich nie bewerben müssen.
Fritz Ferdinand Pleitgen, Jahrgang 1938, schaffte es ohne Abitur und Studium vom Sportreporter der Freien Presse im ostwestfälischen Bünde bis zum Intendanten des WDR. Mit Umwegen über Stationen wie Brüssel, Paris, Washington, Moskau, Ost-Berlin und New York. Sein Erfolgsgeheimnis, Leidenschaft für den Beruf, Chuzpe und eine große Portion des Glücks, das eben dem Tüchtigen gehört. Das bewies er schon 1970 als Korrespondent in der Sowjetunion, mitten im Kalten Krieg.
Ich bekam meist auf meine Anträge überhaupt keine Antwort, obwohl ich flammend schrieb, sehr geehrter so und so, im Namen des Friedens und der Völkerfreundschaft bitte ich um die Genehmigung für einen Drehtermin dort und dort und um die Stellung eines Kamerateams. So waren die Verhältnisse. Und ich war da ziemlich verzweifelt, ich bekam noch nicht mal eine Antwort.
Doch Pleitgen ließ sich nicht abwimmeln und nutzte die geplante Ankunft des französischen Staatspräsidenten auf einem Flughafen in Weißrussland, um endlich zu einem Interview zu kommen. Und zwar, ungeplant, sogar mit dem starken Mann der UdSSR persönlich.
Der kam raus und dann stand er da unschlüssig auf dem Flugplatz und winkte. Ich habe zurückgewunken und bin dann über die Absperrung gestiegen und auf den Brezhnev los. Und die Sicherheitsleute waren völlig konsterniert, weil es das noch nicht gegeben hatte. Und ich kam aber lebend bei Brezhnev an und der war ganz freundlich, wie so ein plüschiger Bernardiner.
Die Fotos der beiden pelzbemützten Interviewpartner Pleitgen und Brezhnev erregten nicht nur in Deutschland Aufsehen. Doch er berichtete nicht nur über die bekannten Persönlichkeiten und die sogenannte große Politik, sondern bemühte sich auch, den Alltag von Land und Leuten darzustellen. Das gelang ihm auch mit seiner Berichterstattung aus der DDR.
Immer wenn ich nach Russland mit dem Auto fuhr, hatte ich dort sehr unangenehme Erfahrungen gemacht, wenn ich durch die DDR fahren musste. Dort die Kontrollen, die waren mir zuwider.
Doch Pleitgen lernte schnell, dass die DDR nicht nur aus Ost-Berlin und Politbüro bestand. Seine Berichte über Oppositionelle, über Thüringen, Dresden und das Erzgebirge signalisierten den Landsleuten im Osten, dass sie auch im Westen ernst genommen wurden und ermöglichten den Westdeutschen einen Blick hinter den eisernen Vorhang. Überhaupt oszillierte Pleitgens Journalistenleben immer zwischen Ost und West, zwischen Europa und den USA. Auch gegenüber dem amerikanischen Präsidenten Reagan bewies Pleitgen Unerschrockenheit, als er gegen die Absprache mit dessen Pressebüro auf offener Bühne eine unerwünschte Frage stellte.
Und als diese Veranstaltung vorbei war, da stürzten sich die Pressesprecher des Präsidenten auf mich und haben gesagt, also Sie werden hier nie wieder eingeladen. Sie haben gegen die Regeln gespielt. Und was machte Reagan? Legte begütigend den Arm um meine Schulter und sagte dann zu seinem Pressesprecher, Bob, he had his job to do.
Er musste einfach seinen Job machen. Und der führte ihn über die Posten Chefredakteur und Hörfunkdirektor des WDR auf den Intendantensessel der größten ARD-Anstalt.
Brigitte Betz erinnerte an Fritz Pleitgen. Und jetzt die Presseschau, die Eva Wittekind zusammengestellt hat, Sprecher Christian Rex.
Der Bund hat entschieden, die deutschen Tochtergesellschaften des russischen Rosneft-Konzerns treuhänderisch unter seine Kontrolle zu bringen. Die Süddeutsche Zeitung schreibt dazu, der Schritt war überfällig. Ein Staat, der unter Vorwänden vertraglich vereinbarte Gasexporte einstellt, ist auch kein verlässlicher Lieferant von Öl mehr. Das ändert auf die Schnelle nichts an der Abhängigkeit. Es wird Entbehrungen nach sich ziehen. Sprit dürfte teurer werden, wenn die Druzhba versiegt. Aber solange Rosneft in Schwedt die Regie führte, war es nahezu unmöglich, auf andere Lieferwege umzusteigen. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt an der Oder betont, Seit Monaten wurde auf den verschiedensten Ebenen über die Zukunft von PCK verhandelt. Nicht immer machten die Akteure den Eindruck, als zögen sie an einem Strang. In der Uckermark haben deshalb viele Menschen das Vertrauen in Bund und Land verloren. Deshalb ist die Entscheidung erst der Anfang. Wichtig ist, dass der Transformationsprozess langfristig zu einer Zukunftsperspektive führt. Die Frankenpost aus Hof kommentiert: Wenn man so will, ist der deutsche Staat gerade dabei, zum zentralen Akteur auf dem hiesigen Mineralöl- und Erdgasmarkt zu werden. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie, denn fossile Energieträger sind nach geltender Gesetzeslage ein Auslaufmodell. In rund 2 Jahrzehnten muss Deutschland klimaneutral sein. Wenn PCK, Uniper, VNG und SEFE mit Milliarden vom Staat stabilisiert sind, tut sich also gleich die nächste Frage auf. Sie brauchen nämlich ein Geschäftsmodell für die Zukunft. Die westfälischen Nachrichten aus Münster nehmen das Infektionsschutzgesetz der Bundesregierung in den Blick. Nicht nur die Rücknahme der Maskenpflicht in Fliegern löste Irritationen aus, zumal sie in Fernzügen weiter gelten soll und die Länder sie auch im ÖPNV verhängen können. Die plötzliche Unterscheidung war für viele Bürger nicht nachvollziehbar. Man sollte Gesundheitsminister Lauterbach zugutehalten, dass er viele Zugeständnisse an die FDP machen musste. Doch durch das Hin und Her sowie verwirrende Äußerungen in Talkshows oder bei Twitter hat er das Vertrauen in das Gesetz nicht gerade gestärkt. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle unterstreicht: Die neue Ausgangslage muss sich auch beim Umgang mit dem Virus widerspiegeln. Deswegen ist es richtig, im Herbst vor allem auf Masken zu setzen. Sie schränken die Freiheit wenig ein, bieten Schutz vor Infektion und müssen das Mittel der Wahl sein, um zu vermeiden, dass Kliniken die Überlastung droht. Doch die Verwirrung um die Maskenpflicht in Flugzeugen sorgt nun dafür, dass sie von einigen komplett in Frage gestellt wird.
Das war der Blick in die Kommentarspalten der morgigen Tageszeitungen, die Presseschau, gelesen von Christian Rex. Und das war der Tag hier im Deutschlandfunk mit Sören Brinkmann. Ihnen einen guten Abend.
Hören Sie nun zum Tagesausklang die Nationalhymne und die Europahymne. Um 0 Uhr folgen dann die Nachrichten.